SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer und bis 18 Uhr werden uns unter anderem diese Themen beschäftigen. Wir werfen den Blick nochmal nach Moskau und welche aktuellen Informationen es zu den mutmaßlichen Tätern des brutalen Anschlags auf einen Moskauer Konzertsaal gibt. Wir sprechen mit dem Luftfahrtexperten Michael Santo über die aktuellen Entlassungen in der obersten Führungsetage des Flugzeugbauers Boeing. Und die Rufe nach einer ordentlichen Aufarbeitung der Corona-Politik werden immer lauter, erst recht nachdem heute Dokumente des Robert-Koch-Instituts aus dieser Zeit veröffentlicht worden sind. Alles bis 18 Uhr in der SR-Info Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Mindestens 137 Menschen wurden bei dem Anschlag auf ein Konzert in Moskau getötet. Über 180 wurden verletzt. Dass diese Zahlen noch steigen werden, davon ist leider auszugehen. Noch immer sind Behörden und Sicherheitskräfte in Moskau damit beschäftigt, sich ein Gesamtbild über die Lage zu verschaffen und die Toten zu identifizieren. Mehrfach hat sich die Terrororganisation Islamischer Staat mittlerweile zu dem Anschlag bekannt. Russland hat aber wohl seine eigene Version dieses Terroraktes. Mittlerweile wurden 4 Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, die laut russischen Medien auch Geständnisse abgelegt haben sollen und, so lassen es zumindest die Bilder ihrer Haftvorführung vermuten, brutaler Gewalt ausgesetzt waren. Der Verdacht der Folter steht im Raum. Jürgen Bug zum aktuellen Stand nach dem Anschlag in Moskau.
Am Tatort der Krokus City Hall nordwestlich von Moskau legen Menschen immer noch Blumen für die Opfer des Terroranschlags nieder. Die Konzerthalle soll, wenn möglich, wieder aufgebaut werden, hat der Eigentümer angekündigt. Die politische Führung des Landes macht sich unterdessen daran, den Terroranschlag weiter zu untersuchen und zu interpretieren. Regierungschef Michail Mischustin sagte heute, die Schuldigen müssten bestraft werden. Es gebe keine Gnade. Heute dreht sich unsere wichtigste Sorge um die Opfer dieses Verbrechens, um die Patienten, die in den medizinischen Einrichtungen behandelt werden, um ihre Verwandten, die sie dort besuchen, sowie um die Familien der Verstorbenen, die bestimmt Hilfe brauchen, sowohl psychologische als auch finanzielle. Seit dem Terroranschlag vom Freitag äußern russische Politiker die Vermutung, dass die Ukraine in den Anschlag verstrickt sein könnte. Im öffentlichen Diskurs ist das die These, die am vehementesten vertreten wird. Die Ukraine hat die Anschuldigungen allerdings zurückgewiesen und wirft Russland vor, einen Sündenbock zu suchen. Die These, dass die Terrororganisation Islamischer Staat für den Anschlag verantwortlich sein soll, betrachtet die russische Führung relativ skeptisch. Danach gefragt, ob auch in diese Richtung ermittelt werde, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute: Sie stellen mal wieder eine Frage, die mit dem Ermittlungsverlauf zusammenhängt. Wir kommentieren das aber nicht. Wir haben kein Recht dazu. Die Geheimdienste arbeiten jetzt ohne Rast und Ruhe und befassen sich mit allen Gefahren und mit allen Herausforderungen, mit denen unser Land und unsere Gesellschaft momentan konfrontiert ist.
Und wie bereits in Frankreich geschehen, beraten auch in Deutschland die Sicherheitsbehörden nach diesem Anschlag die aktuelle Bedrohungslage. Bundesinnenministerin Faeser bezeichnete die Gefahr durch islamistischen Terrorismus weiterhin als akut. Eine veränderte Bedrohungssituation ergäbe sich daraus allerdings nicht. Dietrich Karl Meurer mit den Details.
Weiter wachsam bleiben, gerade mit Blick auf Islamisten. So lässt sich die sicherheitspolitische Reaktion der Bundesregierung auf den Anschlag bei Moskau zusammenfassen. Den Angriff schreibt Berlin weiter der Gruppe Islamischer Staat Provinz Khorasan, ISPK, zu. Vom Ableger des Islamischen Staats, IS, gehe in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus. Das sagt Innenministerin Nancy Faeser. Dennoch sorgt das Geschehen in Russland nicht für eine Neubewertung der Bedrohungslage, erläutert ihr Sprecher Cornelius Funke.
Das vielleicht noch mal ein bisschen einzuordnen, kann ich noch ergänzen, dass die Gefährdungseinschätzung der Sicherheitsbehörden zur islamistischen Bedrohung in Deutschland durch das schreckliche Attentat in Moskau bislang nicht verändert ist. Diese war vorher schon hoch, was die Maßnahmen der Sicherheitsbehörden gegen Terrorverdächtige des ISPK gezeigt haben.
Seit dem 7. Oktober, also seit dem Überfall der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel und der israelischen Reaktion darauf, sei die islamistische Szene noch stärker im Fokus. Man sei aber gut vorbereitet.
Das Phänomen ist kein neues. Und die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sind sehr wachsam, sind gut ausgestattet und haben diese Gefährdung im Blick.
Eine andere Bewertung nimmt die Opposition vor. Ein deutlich erhöhtes Grundrauschen in der islamistischen Szene vernimmt man bei der Union. Der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Alexander Trom, sorgt sich deshalb vor einem islamistisch motivierten Terrorangriff auch in Deutschland.
Deshalb müssen wir unsere Sicherheitsbehörden, insbesondere die Nachrichtendienste, stärken. Die Ampel macht aber genau das Gegenteil.
Attackiert Trom die Regierung und kritisiert etwa die strengeren Regeln für den Einsatz von verdeckten Ermittlern und die ausstehende Einigung der Koalition bei der Speicherung von IP-Adressen, Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Das erschwere das Aufdecken von terroristischen Netzwerken.
Damit stellt die Blockade insbesondere der FDP, hier des Bundesjustizministers Buschmann, ein echtes Sicherheitsrisiko für Deutschland dar.
Ganz andere Sorgen treiben den Vizefraktionschef der Grünen im Bundestag um. Konstantin von Notz befürchtet, dass die anstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zu einer Herausforderung in Sachen Sicherheit werden könnte.
Wir wissen ja aus leidvoller Erfahrung 1972, dass auch im Zusammenhang mit solchen Veranstaltungen Terroristen Pläne schmieden können. Aber die Aufmerksamkeit brauchen wir sozusagen auch unabhängig von diesem Zeitfenster.
Die Sicherheit habe höchste Priorität, so heißt es aus dem Bundesinnenministerium. Die Sicherheitskonzepte stünden bereits weitgehend fest. Trotzdem dürfte nun nachgeschärft werden.
Selbstverständlich sorgt auch so ein Anschlag wie in Moskau nochmals dafür, dass sich die Behörden das intensiv anschauen und mit ihren Partnerbehörden hier auch weiter im Kontakt stehen.
Wenig überraschend. Der Anschlag in Moskau sorgt für eine sicherheitspolitische Diskussion in Deutschland, die noch an Fahrt aufnehmen dürfte.
Die selbstverständlich auch im Saarland debattiert wird. Nicht zuletzt, weil bei unserem direkten Nachbarn Frankreich nun die höchste Terrorwarnstufe gilt. Nicht unerheblich für die Sicherheitsbehörden hier, immerhin arbeitet man ja in vielen Bereichen grenzüberschreitend zusammen. Der saarländische Innenminister Reinhold Joost, SPD, war zu diesem Thema heute beim Saarländischen Rundfunk im Interview und antwortete auf die Frage, welche Maßnahmen nun im Saarland ergriffen worden sind bzw. ergriffen werden mit...
Wir haben die schon aufgrund der Einschätzung in den letzten Jahren hochgefahren und auch hochgehalten. Und das wird natürlich auch in enger Abstimmung mit der Bundespolizei, mit dem Bundeskriminalamt, aber auch den Kolleginnen und Kollegen anderer Bundesländer und Luxemburg und Frankreich beispielsweise immer nochmal aufeinander abgestimmt. Die Menschen können sich darauf verlassen, dass wir das gesamte Geschehen im Blick haben und auch dort, wo es notwendig ist, und zielführend nachsteuern.
Sagt der saarländische Innenminister Reinhold Joost im SR-Interview zur Sicherheitslage im Saarland nach den Terroranschlägen in Moskau und der Erhöhung der Terrorwarnstufe in Frankreich. Zum nächsten Thema. Um 15 Uhr unserer Zeit hatte der UN-Sicherheitsrat in New York erneut über eine Resolution zum Gaza-Krieg abgestimmt. Eine sofortige humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen während des Fastenmonats Ramadan wird darin gefordert und galt die Annahme erneut als unwahrscheinlich, kam es doch anders. Erstmals seit Kriegsbeginn verlangt der Rat nun eine sofortige Waffenruhe, berichtet Antje Passenheim aus New York.
Es ist eine Sensation, die die USA möglich gemacht haben, indem sie erstmals nicht ihr Veto eingelegt haben, um Israel vor unliebsamen Entscheidungen zu schützen. Mit Washingtons Enthaltung konnte der Sicherheitsrat die Erklärung geschlossen annehmen. Sie verlangt eine sofortige humanitäre Waffenruhe für die Zeit des muslimischen Fastenmonats. Doch sie soll auch danach zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen. Außerdem verlangt der Sicherheitsrat die umgehende und bedingungslose Freilassung aller von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln. Durch den völkerrechtlich bindenden Beschluss steigt der internationale Druck auf die Konfliktparteien im Nahen Osten. Fraglich ist jedoch, inwieweit sich die israelische Regierung von Ministerpräsident Netanyahu oder die Terrorgruppe Hamas darauf einlassen werden.
Und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat auf die Forderung dieser Resolution bereits reagiert. Eine geplante Reise einer israelischen Delegation, bestehend aus zwei Diplomaten, in die USA wurde abgesagt. Netanyahu warf den USA ein Abweichen von ihrer bisher, Zitat, prinzipientreuen Haltung gegenüber Israel vor. Der barbarische Terrorakt der Hamas am 7. Oktober in Israel, der hat auch den Ausnahmezustand in israelischen Gefängnissen ausgelöst. Die Zahl der Festnahmen ist seitdem in die Höhe geschossen. Neben Hamas-Kämpfern und Verdächtigen aus dem Gazastreifen werden auch im von Israel besetzten Westjordanland mittlerweile tausende Menschen in Haft genommen. Die israelischen Gefängnisse sind für solche Mengen aber nicht ausgelegt. Das hat zur Folge, dass die Standards in den Haftanstalten heruntergesetzt und behelfsmäßige Unterbringungsmöglichkeiten gebaut worden sind. Menschenrechtsorganisationen und Palästinenser, die wieder freigekommen sind, berichten von unhaltbaren Zuständen und sogar von Folter. Dazu Jan-Christoph Kitzler.
Journalisten des israelischen Fernsehsenders Channel 13 besuchen ein Gefängnis, in dem auch mutmaßliche palästinensische Terroristen des 7. Oktober untergebracht sind. Mit schwer bewaffneten Gefängnisaufsehern und einem Hund gehen sie in eine der Zellen. Am Boden kauern mehrere Männer, die Wachen brüllen Kopf runter. Über einen Lautsprecher läuft die nationalistische Hymne Am Yisrael Chai, also das Volk Israel lebt, laut in Dauerschleife. Oberstleutnant Schacha Kamisa zeigt das Essen, das die Gefangenen bekommen. Du hast wahrscheinlich in dieser Zelle ein sehr beklemmendes Gefühl, aber ich empfinde Stolz, wenn ich diese Zelle betrete. Denn jetzt haben wir die Oberhand. Wir sind diejenigen, die die Kontrolle haben, die sie gefangen genommen haben. Und wir werden weitere gefangen nehmen und immer die Kontrolle behalten. Israels Gefängnisse sind seit dem 7. Oktober im Ausnahmezustand. Zu Spitzenzeiten gab es bis zu 10.000 Häftlinge, etwa doppelt so viele wie sonst, fast alles Palästinenser. Tausende weitere werden in Militärlagern gefangen gehalten. Über das Schicksal dieser Menschen ist aber nur wenig bekannt. Mehr als 7.000 Palästinenser wurden nach dem 7. Oktober insgesamt inhaftiert, sagen Menschenrechtsorganisationen. Tausende auch im von Israel besetzten Westjordanland. Manchmal spricht Israel von ungesetzlichen Kombattanten, wenn es zum Beispiel um Hamas-Kämpfer im Gazastreifen geht. Manchmal reicht ein Post in den sozialen Medien, um ins Gefängnis zu kommen. Viele, die freigekommen sind, berichten von unhaltbaren Zuständen, so wie dieser junge Mann aus Bethlehem, der nicht möchte, dass sein Name genannt wird. Er wurde am 25. Oktober mit dem Vorwurf festgenommen, die Hamas zu unterstützen. Schließlich landete er im berüchtigten Ofer-Gefängnis, das der Staat Israel bei Ramallah betreibt. Er berichtet dem ARD-Studio Tel Aviv davon, wie Menschen geschlagen wurden, auch Ältere. Seinen Angaben nach war das Gefängnis völlig überfüllt.
Wir sind in den Warteraum gegangen. Gott bewahre, der ganze Raum, bevor man das Ofer-Gefängnis betritt, war bedeckt mit einem See aus echtem Blut. Wir haben Schreie gehört, Stimmen, die Hunde und so. Dann war ich an der Reihe.
Der Mann sagt, dass sie ihm den Kiefer gebrochen hätten. Er klagt noch immer über Schmerzen. Überprüfen lassen sich seine Angaben nicht. Doch Menschenrechtsorganisationen haben Dutzende solcher Zeugenaussagen zusammengetragen. Es gibt Fotos und Videos von Wunden und Blutergüssen, die auf Folter hinweisen. Auch bei Gefangenen aus dem Gazastreifen, sagt Amani Sarachna, Mediendirektorin der Prisoners Society in Ramallah. Sie haben den Checkpoint Kerem Shalom in einem fürchterlichen Zustand verlassen. Es gab körperliche und psychische Folter, sexuelle Belästigungen gegenüber Männern und Frauen. Diese Folter ist vielleicht die schwerwiegendste seit vielen Jahren. Erschreckend. Eine der Geschichten, die auch in den Medien verbreitet wurde, war, dass sie zwei weibliche Gefangene nackt ausgezogen und sie aufgefordert haben, völlig nackt an den Männern vorbeizugehen. Und israelische Medien berichten auch von Todesfällen. Insgesamt 27 Häftlinge aus Gaza sollen in israelischen Militärcamps bislang unter unklaren Umständen gestorben sein, schreibt die Zeitung Haaretz. Von der israelischen Armee heißt es dazu, den Fällen werde nachgegangen. Von der israelischen Gefängnisbehörde heißt es gegenüber dem ARD-Studio Tel Aviv, alle Häftlinge würden nach den Gesetzen behandelt, Gefangene hätten das Recht, sich zu beschweren, die Fälle würden vollständig untersucht. Doch auch Tal Steiner, Direktorin des Komitees gegen Folter in Israel, sieht schwere Vergehen. Die Gefängnisbehörde hat eine professionelle und moralische Verpflichtung, Menschen mit Würde zu behandeln, egal was sie getan haben. Was jetzt passiert, ist reine Rache, die nicht geahndet wird. Wir sehen in letzter Zeit eine Entmenschlichung. Sie werden ohne das Lebensnotwendige gehalten, auch getötet. Die Entmenschlichung gab es schon vor dem 7. Oktober, aber seitdem ist das viel stärker und das sind die Folgen.
Und es ist 17.44 Uhr. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Tanja Philipp-Murer hat jetzt die Nachrichten für Sie.
Ein Gericht in New York hat Ex-US-Präsident Trump mehr Zeit gegeben, eine Geldstrafe in sechsstelliger Millionenhöhe zu zahlen. Statt 454 Millionen Dollar muss er vorerst nur 175 Millionen Dollar als Sicherheitsleistung hinterlegen. Und zwar nicht bis heute, sondern erst in 10 Tagen. Bei dem Strafprozess war Trump wegen Betrugs verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er das Vermögen seines Firmenimperiums künstlich aufgebauscht hatte, um an günstigere Kredite zu kommen. Die Grünen wollen das langjährige Völklinger Ortsratsmitglied Wolfgang Lorenz aus der Partei ausschließen. Anlass sind Pläne von Lorenz, bei den Kommunalwahlen für die AfD anzutreten. Die Fraktion der Grünen im Ortsrat Völklingen wurde bereits aufgelöst. Das geht aus einem Schreiben von Stadtratsmitglied Ursula Meyer hervor. Meyer sagte dem SR, eine Zusammenarbeit mit Lorenz sei nicht mehr möglich. Die AfD sei eine rechtsextreme Partei, deren Position mit den Werten der Grünen unvereinbar sein. Der Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Das hat sein Anwalt bestätigt. Wepper wurde 82 Jahre alt. Bekannt wurde Fritz Wepper als Kriminalassistent Harry Klein in der ZDF-Krimiserie Derrick. Zu sehen war er unter anderem auch in der ARD-Serie Um Himmels Willen. Auch einem internationalen Publikum wurde er bekannt. 1972 stand Wepper an der Seite von Liza Minnelli vor der Kamera in dem Oscar-Erfolg Cabaret.
Der US-Flugzeughersteller Boeing kommt seit Jahren nicht aus den Negativschlagzeilen raus. Und das in einer Branche, in der Sicherheit ganz oben auf der Prioritätenliste zu stehen hat. 2018 und 2019 stürzten zwei Maschinen vom Typ 737 Max ab, weil Boeing die Piloten nicht über ein neues System, das sie in den Flugzeugen verbaut hatten, informiert hatte. Über 330 Menschen kamen deswegen ums Leben. Dieses Jahr verlor eine Boeing-Maschine in den USA eine Tür während des Starts wegen mangelhafter Arbeiten am Flugzeug. Durch Glück kam da niemand ums Leben. Und zwischen 2018 und heute gab es viele Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiter wegen mangelhafter Qualitätskontrollen und Sicherheitsstandards. Der Image-Schaden ist gewaltig und hat, wie Ralf Borchert aus Washington berichtet, nun für die Führungsspitze des US-Flugzeugherstellers Konsequenzen.
Es ist die Konsequenz aus der jüngsten Krise um Sicherheitsmängel an Boeing-Flugzeugen. Konzernchef David Calhoun will zum Jahresende abtreten. Der Chef der Verkehrsflugzeugsparte von Boeing, Stan Deal, wird mit sofortiger Wirkung ausgetauscht. Auch an der Spitze des Aufsichtsrats von Boeing steht ein Wechsel an. Am 5. Januar hatte ein Alaska Airlines Jet vom Typ Boeing 737-9 Max kurz nach dem Start einen Teil der Außenwand verloren. Es klaffte ein Loch im Rumpf. Wie durch ein Wunder wurde niemand ernsthaft verletzt. Das Flugzeug konnte sicher zum Flughafen in Portland im US-Bundesstaat Oregon zurückkehren. Die Untersuchungen der US-Verkehrssicherheitsbehörde ergaben, dass 4 Bolzen, die das Kabinenteil eigentlich im Rumpf verankern, fehlten. In den vergangenen Wochen wurden weitere Sicherheitsmängel an Boeing-Flugzeugen entdeckt. Eine Boeing 777 der Fluggesellschaft United Airlines verlor Anfang März beim Start in San Francisco ein Rad. Die jüngste Krise trifft Boeing als Hauptkonkurrent von Airbus in einer Phase, in der sich der US-Flugzeugbauer eigentlich gerade wieder von der vorangegangenen tiefen Krise zu erholen schien. In den Jahren 2018 und 2019 waren 2 737 Max-Flugzeuge abgestürzt, beinahe 350 Menschen waren ums Leben gekommen. Auch seitdem hatte es allerdings wiederholt Berichte gegeben, Boeing stelle unter dem wirtschaftlichen Erfolgsdruck bei der Produktion Schnelligkeit vor Sicherheitsaspekte.
Und über diese aktuellen Entwicklungen beim Flugzeugbauer Boeing konnte ich vor unserer Sendung mit dem Luftfahrtexperten und Unternehmensberater Michael Santo sprechen. Und zum Einstieg wollte ich wissen, ob dieser Rauswurf an der Boeing-Spitze nun überraschend kommt oder eher erwartbar war.
Er ist nicht überraschend. Es war zu erwarten. Was mich persönlich verwundert ist, dass es nochmal 9 Monate dauert, bis der Rücktritt tatsächlich eintritt. Es wäre ein viel klareres und eindeutigeres Signal bereits heute an Airlines, Kunden und Behörden erforderlich.
Das ist ja jetzt nicht der Anfang dieses, ich sag's mal überspitzt, Niedergangs von Boeing. Die Abstürze der 737 Max, der Umgang von Boeing mit diesen Unglücken damals, da wurde ja unter anderem die Schuld erstmal an die Piloten abgeschoben. Dann gab's immer wieder Berichte über Wartungsprobleme. Jetzt jüngste Vergangenheit, diese verlorene Tür auf diesem Alaska Airlines Flug. Und schon nach den 737 MAX-Katastrophen hätte man doch eigentlich annehmen können, dass Boeing versucht, da das Ruder rumzureißen. Woran ist das Unternehmen Ihrer Meinung nach da gescheitert?
Es gibt da zwei Aspekte, die man berücksichtigen muss. Zum einen ist durch den Stopp der Produktion und den Auslieferungsstopp große Teile der Belegschaft bei Zulieferern bei Boeing freigesetzt worden. Dann kam on top Corona, wo man weitere Mitarbeiter verloren hat, sodass man heute eigentlich wie von null eine Produktion wieder angefahren hat. Jetzt ist es einfach zu spät und der Schaden für Boeing ist erheblich.
Wovon gehen Sie aus? Was wird das für den US-Flugzeugbauer am Markt bedeuten?
Mittelfristig wird sich mehr Geschäft und noch mehr Gewicht Richtung Airbus verlagern. Boeing wird realistisch 4 bis 6 Jahre brauchen, um wirklich aus dieser Krise herauszukommen. Boeing wird aber auch ein neues Produkt und ein neues Gesamtsetup für seine Produktion benötigen. Nur so kann man glaubwürdig versichern, dass man nicht einfach so weitermacht wie bisher. Man braucht wieder Vertrauen in die Marke. Und das fängt an mit dem Stolz der Mitarbeiter, die sagen, ich bin stolz, bei Boeing zu arbeiten, und nicht beschämt sagen, naja, ich arbeite auch bei Boeing. Und man muss einfach die nächsten Jahre perfekt liefern, vielleicht nicht immer auf den letzten Cent und Euro schauen und das Unternehmen nur auf Profitabilität trimmen, sondern jetzt geht es darum, Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen und wieder am Markt eine Größe zu werden.
Da sprechen Sie ja einen sehr wunden Punkt in der Boeing-Geschichte an. Die Ingenieure, die nach den 737 MAX-Katastrophen an die Öffentlichkeit gegangen sind, ehemalige Ingenieure bei Boeing, die offengelegt haben, wie sehr das Unternehmen dann getrimmt wurde auf Gewinnmaximierung und weniger auf Qualität. Die haben das ja relativ deutlich gemacht, dass es eben nicht mehr diese Ingenieursmarke war, diesen Qualitätsstandard halten konnten, den Boeing mal hatte. Und viele haben dann gesagt, das fing schon 1997 an, als McDonnell Douglas und Boeing miteinander fusioniert hatten. Das, was Sie jetzt beschreiben, würde ja dann, wenn man das alles jetzt zusammennimmt, bedeuten, dass da auch ein sehr starker Wandel in der Unternehmenskultur bei Boeing stattfinden müsste. Ist das realistisch?
Ja, absolut. Also es braucht diesen kulturellen Wandel. Es braucht wieder die unbedingte Vorausstellung von Sicherheit und Qualität nach vorne. Jedes Unternehmen muss profitabel sein, das ist unbestritten. Aber zur jetzigen Zeit darf ich keine Profitabilitätsmaximierung betreiben. Ich muss überhaupt erstmal die Grundfähigkeiten des Flugzeugbaus wieder verinnerlichen und die auch nach außen tragen. Und das ist Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und das Verständnis muss jeder Einzelne im Unternehmen haben. Angefangen von der Pforte bis zum CEO geht es darum, ein perfektes, sicheres Produkt zu liefern.
Heißt aber dann auch jetzt im Umkehrschluss, wenn wir auf die 6 Jahre schauen, die Sie so grob prognostiziert haben, das ist die Stunde von Airbus.
Ja, absolut. Airbus kann profitieren. Airbus profitiert auch schon von der Situation. Die Shareholder müssen sich fragen, von Airbus profitieren wir eigentlich genug? Airbus braucht sehr lange, um den Ramp-up darzustellen. Airbus hat die Produktionsraten nicht in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit nach oben getrieben. Kann man vielleicht auch sagen, vielleicht auch um die Sicherheit abzufedern. Aber die Lieferzeiten für Airbus-Flugzeuge sind sehr, sehr lang. Die Airlines möchten die Flugzeuge schneller haben. Also Airbus profitiert. Ich möchte aber auch einen anderen Aspekt einbringen. Ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass Boeing wieder erstarkt. Ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass Boeing wieder der Flugzeugbauer wird, in der Wahrnehmung der zwar. Denn Airbus braucht Wettbewerb. Das Schlimmste, was den Airlines passiert, ist ein Quasi-Monopol von Airbus. Und auch Airbus fehlt der Partner, an dem man sich reiben kann im Hinblick auf Innovation. Und deshalb, glaube ich, braucht wenigstens einen weiteren Player im Markt.
Steigen Sie momentan unbekümmert in eine Boeing-Maschine?
Solange sie älter als 10 Jahre ist und gut gewartet ist, schon. Bei den neueren Modellen hätte ich, ja, ich würde einsteigen, aber mein Gefühl wäre nicht 100% super.
Sagt Michael Santo, Luftfahrtexperte und Unternehmensberater. Das Interview haben wir vor unserer Sendung aufgezeichnet. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner scheint einen der alten Markenkerne seiner Partei wiederentdeckt zu haben. Privates Geld für öffentliche Aufgaben. In der Sendung Bericht aus Berlin im Ersten hatte Lindner davon gesprochen, den Infrastrukturausbau in Deutschland über Privatinvestoren finanzieren zu wollen. Ähnliches war schon von Partei- und Kabinettskollege Volker Wissing zu vernehmen, seines Zeichens Bundesverkehrsminister, der zuvor von einem milliardenschweren Infrastrukturfonds gesprochen hatte. Mehr dazu gibt's aber wohl noch nicht. Sonderlich konkret wurden die Pläne jedenfalls noch nicht öffentlich vorgestellt, berichtet Martin Polanski.
Es ist eine der zentralen Fragen für die nächsten Jahre. Wo soll das Geld herkommen, um die abgenutzte Infrastruktur zu erneuern, um in die Zukunft zu investieren? FDP-Finanzminister Christian Lindner überraschte gestern im ARD-Bericht aus Berlin mit einem Vorstoß.
Wir haben ja Milliarden Euro, die beispielsweise die Versicherungen in Deutschland für die Bürgerinnen und Bürger verwalten. Mhm. Und dieses Geld zu mobilisieren, zum Beispiel für Investitionen in den Ausbau der Stromnetze, in den Ausbau der Wasserstoffnetze, das ist alle Mühe wert. Und daran arbeite ich gegenwärtig ganz konkret.
Wie genau sich Lindner solche Finanzierungsmodelle vorstellt, dazu will sich das Finanzministerium heute nicht äußern. Allerdings denkt Verkehrsminister Volker Wissing, ebenfalls von der FDP, in eine ähnliche Richtung. Er bringt einen Infrastrukturfonds ins Spiel, um daraus dauerhaft in die Schiene, aber auch in Brücken und Straßen investieren zu können.
Mir ist es wichtig, dass wir eine nachhaltige Lösung finden und unseren Investitionsbedarf auch tatsächlich mit finanziellen Mitteln unterlegen. Und die Idee, auch privates Kapital dafür zu mobilisieren, halte ich für eine gute.
Das Problem für Wissing, er muss jedes Jahr aufs Neue für große Teile seines Etats kämpfen, was die langfristige Planung erschwert, wenn es um Gelder für Schienen oder Straßen geht. In diesem Jahr hat Wissing zwar 16 Milliarden Euro für Schieneninvestitionen zur Verfügung, aber schon im nächsten Jahr könnte es weniger sein, abhängig vom Ergebnis der vermutlich sehr schwierigen Haushaltsverhandlungen für 2025. Ein auf viele Jahre angelegter Fonds würde mehr Planbarkeit schaffen, was viele in der Bahnbranche schon länger fordern. Und auch Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht großen Investitionsbedarf, weiß aber kaum, wo das viele Geld langfristig herkommen soll für Netzausbau, Wasserstoffhochlauf und den nachhaltigen Umbau der Industrie. Denn seit dem Karlsruher Haushaltsurteil vom letzten November ist klar, dass sein wichtigster Finanzierungstopf, der Klima- und Transformationsfonds, mit deutlich weniger Geld auskommen muss als geplant. Allerdings, Habecks Partei, die Grünen, fordern einen kreditfinanzierten Investitionsfonds, für den die Schuldenbremse des Grundgesetzes verändert werden müsste. Auch aus der SPD kommen immer wieder Forderungen, an die Schuldenbremse ranzugehen. So ist Lindners Vorstoß auch ein Signal in die Ampelkoalition hinein. Die Schuldenbremse gilt und wer mehr investieren will, muss dafür auch private Geldgeber ins Boot holen, wie es beispielsweise bei einigen Straßen- oder Tunnelbauprojekten schon der Fall war. Was sagt Bundeskanzler Olaf Scholz? Sein Sprecher Steffen Hebestreit spricht auf Nachfrage von einer gewissen Grundsympathie für die Idee.
Ich glaube, wenn man das Ziel beschreibt, dass wir privates Kapital mobilisieren können, um auch die nötigen Ausgaben in die Verbesserung und den Ausbau unserer Infrastruktur hineinleiten zu können, ist das ein Bestreben, was diese Bundesregierung, glaube ich, breit unterstützt.
Allerdings betonen Regierungssprecher Hebestreit und auch das Verkehrsministerium, dass man noch ganz am Anfang der Debatte sei. Es gehe um langfristige Überlegungen für Zukunftsinvestitionen. Möglicherweise wird Finanzminister Lindner beim Thema Netzausbau demnächst einen ersten konkreteren Vorschlag machen.
Lockdowns, Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen. Bis heute erhitzen diese Maßnahmen aus der Zeit der Corona-Pandemie die Gemüter. Gerade am Anfang der Pandemie herrschte viel Verunsicherung und die Politik suchte sich Rat bei der Wissenschaft. Quasi über Nacht wurde eine bis dahin eher unbekannte Bundesbehörde für Infektionsschutz deutschlandweit bekannt. Das RKI, das Robert-Koch-Institut. Die RKI-Mitarbeiter hatten die Infektionslage analysiert und die Politik bei ihren Entscheidungen immer wieder beraten. Protokolle solcher Beratungssitzungen sind nun veröffentlicht worden. Und sie werfen, so berichtet Philipp Prost, Fragen auf.
Wurde beispielsweise bei der Risikobewertung, die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen war, politischer Einfluss genommen? Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt nein.
Das RKI hat unabhängig von politischer Weisung gearbeitet. Auch der sogenannte geschwärzte Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter des RKIs. Es gab also keine politische Weisung, auf die das RKI hier reagiert hätte.
In den Protokollen sind diverse Passagen geschwärzt. Das sorgt vor allem in sozialen Medien für den Verdacht, dass eine politische Einflussnahme vertuscht werden soll. Im Wesentlichen dienen die Schwärzungen aber dazu, Mitarbeiter vom RKI zu schützen, sagt Lauterbach. Der Gesundheitsminister lobt die Arbeit des Robert-Koch-Instituts dabei ausdrücklich.
Damals ist Deutschland weltweit beachtet worden als ein Land, wo es gelungen ist, schnell zu reagieren. Es sind sehr viel weniger Leute in Deutschland gestorben in der frühen Pandemiephase wie in anderen Ländern mit vergleichbar alter Bevölkerung.
Trotzdem gibt es Widersprüche zwischen den Einschätzungen der Fachleute vom Robert-Koch-Institut und den politischen Entscheidungen. Das RKI war der Meinung, dass FFP2-Masken nur für geschultes Personal sinnvoll sind. Trotzdem kam im Laufe der Pandemie eine solche Maskenpflicht. Am Impfstoff von AstraZeneca hatte das RKI Zweifel bezüglich der Wirkung. Trotzdem wurde er verwendet. Und auch die 3G-Regel, geimpft, genesen oder getestet, sahen die Fachleute im RKI kritisch. Die FDP im Bundestag fordert, dass die Corona-Maßnahmen politisch aufgearbeitet werden. Eine Enquete-Kommission von Bund und Ländern soll sich damit beschäftigen. Auch Gesundheitsminister Lauterbach befürwortet eine Aufarbeitung, aber unter Fachleuten, wie er sagt, auch mit Blick auf mögliche Pandemien in der Zukunft.
Bleibt noch ein schneller Blick aufs Wetter. Heute Abend wird es noch mal leicht bewölkt. Es zieht sich etwas zu, bleibt aber weitestgehend trocken. Die Temperaturen fallen auf 4 bis 6 Grad. Morgen geht's dann bewölkt los. Hier und da kann es morgens leicht nieseln. Ab Mittag gibt's dann aber wieder mehr weniger Wolken bei 13 bis 18 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Florian Mayer. Hier geht's weiter mit Alice Klemer und der SR2 Abendmusik.